wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Das ist Reflexe, am Mikrofon Hans-Ulrich Probst und ich heiße im Studio Franz Hohler willkommen. Er feiert an diesem Freitag, 1.3.13, seinen 70. Geburtstag. Ganz herzliche Gratulation, gewiss auch im Namen derer, die uns zuhören. Ich bin sicher, dass man den Schriftsteller, Kabarettisten, Liedermacher, Poeten, Kinder, Fernsehen, Kultkünstler und so weiter nicht vorstellen muss. Geboren in Biel, aufgewachsen in Olten und seit langem in einem idyllisch verwunschenen Haus in Zürich-Oerlikon, ja, das gibt es, ansässig. Ja, Franz Hohler gehört seit bald 50 Jahren zur Schweizer Kulturszene. Und natürlich, lieber Franz Hohler, blicken wir heute auch ein bisschen zurück und ich bitte Sie darum, gleich einen Text von Ihnen wieder zu lesen.
Ja, dann tue ich das. Auf Mundart ist er, wie ich sehe. S'Leben. Manchmal dunkt's einem schon, dass s'Leben nichts anders sei als ein Gewitter. Und wir säckeln da durch. Und der eine bräucht der Blitz und der andere nicht. Und nie in einer Hütte weit und breit.
Dieses kurze Gedicht stammt aus Ihrem ersten Gedichtband 40 vorbei, vor 25 Jahren erschienen. Also das zeigt, Sie haben eigentlich früh über das Vergehen des Lebens nachgedacht. Wie schaut das Leben für Franz Hohler von heute aus gesehen aus? Würden Sie diese Zeilen noch unterschreiben oder hat sich da etwas geändert?
Das ist ein Lebensgefühl, das einen immer wieder packen kann. Und gerade diese Blitze, die einschlagen, links und rechts und von denen man nicht weiß, wann man selber dran ist, um von einem getroffen zu werden, das erlebe ich immer wieder in letzter Zeit. Aber sagen wir so, es ist nicht das einzige Lebensgefühl.
Ja, da wollte ich gleich anschließen. Das Titelgedicht 40 vorbei ist ein sehr langes Gedicht, eine Bestandesaufnahme, könnte man sagen. Darin heißt es, ich war nie ein Revolutionär, ich war eher ein Spötter und Stauner. Ich habe mich immer gewundert über die Welt und die Normalität, als welche der Wahnsinn daherkommt. Es ist auch von Besorgnis und Angst, Empörung und Ohnmacht die Rede. Dann aber für die Stirnrunstergilde gestehe ich, ich habe Freude am Leben. Ich freue mich am Gehen, am Atmen, am Essen und Trinken, am Lieben. Wie ist das mit 70? Was ist anders als mit 60?
Ja, die Freude am Leben hat sich gesteigert, weil man das Privileg hatte, so alt zu werden und immer noch da zu sein. Und weil der Vorrat an Zukunft langsam schmilzt und jeder Tag, den man erlebt, ein geschenkter Tag ist.
Es gibt noch ein paar andere Kurztexte, die sich eignen, an einem solchen Tag vorgelesen zu werden, Franz Hohler.
Ich bin gespannt, was Sie mir vorlegen. Man muss das vielleicht den Hörern und Hörerinnen sagen. Da liegt ein kleiner Turm von Büchern.
Alle von Franz Hohler?
Ja, von mir. Und Hans-Ulrich Probst reicht mir dann die herüber und schlägt bei einem gelben Klebezettelchen auf. Und ich bin sehr gespannt, was dann kommt nach diesem gelben Klebezettelchen. Hier zum Beispiel ein ganz kurzes Gedicht mit dem Titel Spruch. Ganz der Alte, sagen die Leute, wenn einer so ist, wie er als jung war.
Das ist ja gleichsam die Variation von Franz Hohler auf Brechts berühmtes Keune-Gedicht vom Erschrecken des Herrn K., als ihm einer sagt, er hätte sich gar nicht verändert, nicht? Und er erbleicht dann.
Das ist Herr K. erbleichte.
Das ist genau das. Nun, wie geht man überhaupt damit um? Ich meine, Sie sind ja auch ein Markenzeichen geworden, nicht? Es gibt Texte von Ihnen, denken wir ans Tote Müggerli oder andere, wo man schon gar nicht mehr weiß, dass das von Franz Hohler geschrieben hat. Es ist so bekannt, der Volksgut geworden. Also von Ihnen denkt man doch wahrscheinlich auch immer wieder, Sie blieben derselbe. Wie geht man damit um?
Ja, indem man versucht, nicht derselbe zu bleiben und auch nicht immer wieder dasselbe macht, sondern sich dem widmet, dass man spürt und dass sich anmeldet bei einem und dass nicht immer nur das Bekannte ist, was man schon gemacht hat oder das, von dem man auch weiß, dass man es mehr oder weniger kann.
Jetzt bleiben wir noch bei diesen kürzest Texten, weil das ja auch schon eine ihrer ganz großen Begabungen ist, die Pointe von der Sprache her, das Einfache zu suchen. Und es gibt zum Älterwerden eine wunderbare, möglicherweise wahre Geschichte von einer Taxifahrt. Sie steigen in Zürich ein. Der Titel der Geschichte, sie stammt aus dem Band, Das Ende eines ganz normalen Tages, heißt Das Ziel.
Zur Uni bitte. Unispital? Fragte der Taxifahrer. Nein, sagte ich aufatmend, nur Uni.
Ja, das ist natürlich unnachahmlich in der Lakonie, die Erleichterung des als Patienten oder doch Patientenbesuchers und nicht als Studenten jedenfalls vermuteten oder Dozenten vermutenden Taxikunden in drei Zeilen zu registrieren. Ich nehme an, Sie haben das so erlebt.
Ja, das ist die Wiedergabe eines Dialoges 1:1.
So einfach kann Literatur sein, nicht manchmal?
Ja, und das sind ja Geschichten, die man erlebt und von denen man erst nachher merkt, das war ja eigentlich eine Geschichte.
Das heißt, das kommt hinterher. Also die Frage hatte ich natürlich in petto. Es erinnert ja vielleicht auch an Peter Bixels berühmtestes Kurzgeschichte vom Warenhaus zu Paris in Langnau. Eben, was ist eine Geschichte? Wie können Sie es definieren?
Eine Geschichte ist ein Ausschnitt aus dem Leben, den ich erzählen möchte. Es kann ein Ausschnitt aus dem Leben sein, so wie ich es erlebt habe. Es kann aber auch ein Ausschnitt aus dem gedachten Leben sein, aus dem vorgestellten Leben, aus dem inneren Leben oder anders gesagt, aus der Fantasie.
Vom Erzählen, von den Geschichten und vom Schreiben wollen wir jetzt auch reden. Als Geburtstagsgeschenk Ihres Verlages Luchterhand ist ein Sammelband mit den längeren Erzählungen jetzt eben erschienen unter dem Titel Der Geisterfahrer. Bündelt dieser umfangreiche Band die Erzählungen von der Rückeroberung des Rands von Ostermundigen durch die Karawane am Boden des Milchkrugs bis zum Stein in der Torte. Also diese Erzählungen, was ist Ihnen bei der Wiederlektüre aufgefallen? Das sind ja Sachen, die gehen wirklich 40 Jahre zurück, 30 Jahre zurück.
Ich habe beim Rand von Ostermundigen, eben dem frühesten Band, gedacht, dass ich mich da eigentlich schon sehr gut wiedererkenne.
Oder der unverwechselbare Tonfall ist
ja,
da.
Ja, oder sagen wir, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich meinen Stil gefunden habe, aber dass ich einen Stil gefunden habe, der etwas mit mir zu tun hat oder an dem man mich auch wiedererkennen kann, an dem ich mich auch wiedererkennen kann, und zwar auch nach 40 Jahren.
Was vielleicht auffällt bei den früheren ist das Fantastische, das Surreale, das mit einem Schritt aus dem Alltäglichen, das immer sehr genau da ist, das sofort präsent ist, und dann aber mit dem nächsten oder übernächsten Abschnitt ist er plötzlich wo ganz anders. Also dieses Ausbüchsen aus dem Vertrauten, aus dem allzu Vertrauten, das ist schon von Anfang an da.
Ja, es hat sich dann vielleicht ein bisschen verfeinert, sagen wir so, dass die Abweichung nur aus einem kleinen Motiv besteht, das den Betroffenen immer mehr in die Enge treibt oder das nicht so ganz klar in eine andere Welt hineinführt, sondern das ihn in eine Verstrickung hineinführt, mit der er nicht gerechnet hat.
Und die vielleicht sogar nur in seinem Kopf stattfindet, nicht? Das sind dann
Kann auch sein, kommt auch vor.
Nun, ich würde natürlich auch gerne einen Ausschnitt aus diesem Band von Ihnen lesen lassen und was sich aktuell anbietet, zum Klassiker geworden. Es ist die Erzählung, die Rückeroberung, die hat auch einem ganzen Erzählband den Titel gegeben. Und ist natürlich auch wunderbar eine weitsichtige Vorwegnahme dessen, was immer wieder jetzt auch passiert. Also die Rückeroberung, wie kam der Einfall dazu?
Ja, der kam genauso, wie ich ihn am Anfang beschrieben habe, nämlich der erste Satz heißt, eines Tages, als ich am Schreibtisch meines Arbeitszimmers saß und zum Fenster hinausschaute, sah ich, dass sich auf der Fernsehantenne des gegenüberliegenden Hauses ein Adler niedergelassen hatte. Und das war ein Blick aus meinem Arbeitszimmer, der tatsächlich stattgefunden hat. Und ich sah einen ziemlich großen Vogel auf dieser Fernsehantenne und dachte erst nach einer Weile, oh, was war das eigentlich? Das war so wie ein Double Take. Ich habe dann nochmals geschaut, da war er aber schon weg und irgendwo in den Lüften. Und dann habe ich gedacht, ja, was wäre denn nun, wenn das ein Adler gewesen wäre? Oder was würde passieren, wenn da tatsächlich ein Adler kommt? Und das war der Beginn dieser langsamen Invasion oder der Inbesitznahme der Stadt Zürich durch die Natur.
Die Wildnis. Ja, also die Wildnis, was wäre, wenn, ja. Natürlich das Urerlebnis jeden Erzählens. Und nach dem Steinadler kommen die Hirsche, gleich rudelweise. Nachher die Wölfe, die werden zwar dann in Fallen gelockt und niedergeknallt, also es geht dann von den Behörden rasch handfest zur Sache, aber sie lassen sich nicht abhalten und nach den Wölfen kommen. Ja, das hören wir jetzt. Bitte lesen Sie.
Am anderen Morgen musste der Flughafen gesperrt werden, weil auf der Kreuzung zwischen der Start- und der Landepiste ein halb aufgefressener Hirsch lag. Die Untersuchung ergab, es waren Wölfe. Von da an begann man sich langsam darauf einzurichten, dass man diese Tiere möglicherweise nicht loswerden konnte, sondern irgendwie mit ihnen leben musste. Wo sie herkamen, wusste man nicht. Sie wurden nirgends vermisst und es wurde auch keine andere Stadt von ihnen heimgesucht, weder in der Schweiz noch sonst wo in Europa. Zürich war ganz allein betroffen und niemand wusste, warum. Der erste Bär tauchte gegen das Frühjahr auf. Er lief durch die Bahnhofunterführung, welcher man den Namen Shopville gegeben hat, kippte alle Abfallkübel mit einem Prankenschlag um und durchschnupperte sie nach Essbarem. Die Leute flohen die Rolltreppen hoch oder drückten sich in die Eingänge der Geschäfte und der Bär bediente sich ausgiebig an den Auslagen eines großen Comestibelladens. Ein Angehöriger des Bahnhofbetriebsschutzes erschoss ihn von hinten, während er nach einer Melone griff. Fast erstaunt sackte das Tier zu Boden und überrollte sich einmal, bevor es auf dem Bauch liegen blieb wie ein Bettvorleger. Kurz danach hörte man, dass ein Bär im Engetunnel den Verkehr zum Stehen gebracht hatte und sich nachher sielaufwärts davongemacht habe. So mussten wir uns, nachdem der letzte Bär vor mindestens 70 Jahren im Engadin gejagt wurde, wieder mit dem Leben der Bären beschäftigen und uns darauf gefasst machen, mitten in der Stadt einen anzutreffen. Sie waren weniger gefährlich als die Wölfe, traten auch nie in Rudeln auf, sondern trotteten meist als Einzelgänger durch die Straßen. Trotzdem war Vorsicht geboten, vor allem mit kleinen Kindern, und auch die Bären wurden sofort zum Abschuss freigegeben. Auszurotten waren sie aber ebenfalls nicht.
Ja, kein Kommentar eigentlich notwendig. Franz Hohler las aus seiner legendären Erzählung Die Rückeroberung. Franz Hohler heute Gast in Reflexe aus Anlass seines 70. Geburtstags an diesem 1. März. Gibt es Geschichten in diesem Band, die Ihnen heute fremd vorkommen?
Ja, das sind am ehesten die aus dem Rand von Ostermundigen, also sagen wir die innere Stimme zum Beispiel. Das ist ja eigentlich ein Porträt eines Attentäters, der richtet sich dann, seine Aggression richtet sich gegen ihn selbst am Schluss. Ist aber dann wieder eine kleine Parallele zur Geschichte, die Torte, die ebenfalls die Geschichte eines Attentäters ist, eines Selbstmordattentäters, der aber dann sein Attentat nicht ausführt. Und ich war eigentlich ganz froh, als ich diese frühe Geschichte gelesen habe, dass ich der noch eine andere Geschichte nachgereicht habe, 30 Jahre später, in welcher der Attentäter merkt, dass er so nicht zu einem Ziel kommt, für das zu sterben es sich lohnt.
Woraus ergibt sich die Entscheidung, wie nach der Länge einer Geschichte? Also der Einfall ist da, eben ein Anlass und dann geht es mal einfach drauf los ans Schreiben oder sehen Sie schon früh, das wird eher was Kürzeres oder was Längeres?
Meistens merke ich das ziemlich rasch, wie viel ein Motiv hergibt. Oder ich denke dann, das wäre ein Motiv für eine Erzählung, das wäre ein Motiv für eine Geschichte. Und ab und zu tauchen Ideen auf oder Motive, von denen ich denke, das das müsste einen Roman geben oder das kann man nicht in einer kürzeren Geschichte erzählen. Und das ist passiert vor allem dann, wenn mir etwas in den Sinn kommt, von dem ich gar nicht weiß, wohin es führen sollte oder wo ich selbst herausfinden muss, was denn hinter dieser Szene überhaupt steckt.
Und das wird dann zwischengelagert in Notizbüchern oder wie gehen Sie mit diesen Einfällen?
Nein, ich schreibe eigentlich schon lange keine Ideen mehr auf, sondern verlasse mich darauf, dass eine Idee, die etwas von mir will, dass die wiederkommt. Also, dass mir das dann auch zwei Wochen später plötzlich nochmal in den Sinn kommt. Und wenn ich es dann wieder vergesse, vielleicht nach 3-4 Wochen wieder. Und dann weiß ich, dass dieses Motiv
erzählt werden will.
Ja, das will erzählt werden. Die sitzen dann sozusagen auf der Ideenwartebank vor meinem Arbeitszimmer und sind sehr geduldig, die Ideen. Manchmal warten sie mehrere Jahre.
Die Rückeroberung ist ja wirklich zeitlos, gerade auch in der Endausführung. Hier sind sie jetzt die Tiere. Wirklich verheerend sozusagen für die Zivilisation ist ja dann die wild gewordene Natur. Daneben, neben all diesem fantastischen, surrealen, ironischen, sind bei Ihnen aber immer im Fokus auch die Menschen als Handelnde und als Leidende und als politische Tiere, als Zoon Politikon. Und ich freue mich, dass Sie jetzt ein Gedicht lesen zu lassen, das in diese Richtung geht und eigentlich genau passt, weil es ans Jahr 1943, an Ihr Geburtsjahr, uns Umfeld dieses 1. März 1943 erinnert. Es heißt im Jahre 1943.
Im Jahre 1943. Am 13. Januar starb in Zürich, fliehend aus dem besetzten Frankreich, die Malerin, Tänzerin, Träumerin Sophie Teuber-Arp. Sie heizte ein kaltes Zimmer mit Blättern ihres Französisch-Wörterbuches, das sie nun nicht mehr brauchte, und vergiftete so ihre Lungen. Am 22. Februar starb in München, jung, so jung, die Träumerin, Denkerin, Flugblattverteilerin Sophie Scholl durch das Fallbeil. Sie hatte die Freiheit des Menschen eingefordert in unfreier Zeit. Am 1. März gebar meine Mutter in Biel ihr zweites Kind. Ich hoffe, es haben Zuflucht gefunden in meiner Seele die zwei Sophies, spielend die eine, denkend die andere, beide träumend von Freiheit, von Schönheit, von Mut und von Liebe.
Zwei wunderbare Gedenksteine im Umfeld des Geburtstages. Dieses Gedicht im Jahre 1943 stammt aus dem Band »Vom richtigen Gebrauch der Zeit«. Das ist sozusagen die besinnliche Seite, die nachdenkliche des Franz Hohler. Daneben gibt es immer wieder die ungebärdige, sprachwütige, verrückte, witzige. Und eines dieser Gedichte aus dem Band 40 vorbei ist jetzt aber auch wieder im Edition Spoken Script Band, also mit den Mundartsachen, mit den Mundarttexten, wieder erschienen und Lust macht zum Lesen, zum Zuhören.
Herbstgedicht. Dussen geht der Wind, ein Fleuge putzt der Grind, der Spatze glänzt Schnäbel, eine Kuh seicht durch den Nebel, man sieht sie eigene Schnuf, das Benzin schlägt wieder auf.
Franz Hohler hat das jetzt auswendig vorgetragen, müssen wir nachtragen, diejenigen, die zuhören. Das ist also, das sitzt, das ist immer tief verankert, dieser Text, nicht? Der schreit ja nach dem mündlichen Vortrag auch nicht.
Ja, es ist auch nicht so schwierig, den auswendig zu lernen. Der Reim hilft auch und es sind ja nur 6 Zeilen.
Was sind denn heute die Schreibanlässe? Hat sich das verändert? Was ist die Motivation, weiterzuschreiben? Ein Schriftsteller wird nie formell pensioniert, aber Sie haben, weiß Gott, ein enorm reiches, weit verzweigtes Werk geschaffen. Ich habe hier nur ein paar Bücher mitgebracht, es gäbe noch viel mehr. Die Katze lässt das Mausen nicht, oder? Was sind die Motive heute?
Ja, das ist ein Laster, denke ich, je älter ich werde. Und es ist ein Laster, von dem man nicht lässt irgendwo. Also das heißt, solange man Lust hat, glaube ich, das ist das Entscheidende. Solange ich Lust habe zu schreiben, schreibe ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mal keine Lust mehr habe und dann schreibe ich nicht mehr. Aber wenn mir etwas in den Sinn kommt und zum Beispiel eine Idee da ist, die auf dieser Wartebank sitzt vor meinem Arbeitszimmer und erzählt werden möchte, dann nehme ich sie irgendwann mal an der Hand und beginne sie zu erzählen. Also ich habe jetzt gerade das Manuskript eines Romans abgeschlossen und abgegeben, an dem ich etwa während eines Jahres gearbeitet habe. Und das war eine solche Geschichte mit einem Motiv, das mir immer wieder in den Sinn kam und von dem ich dachte, das musst du erzählen.
Darauf sind wir gespannt. Sie haben ja auch über die eigene Poetik und überhaupt über das Schreiben nachgedacht in den Vorlesungen, das Kurze, das Einfache, das Kindliche. Das sind sicher drei ganz wichtige Stichworte. Es gibt aber in dem neuen Spoken Script Text Schnalli Challer gibt es eine erstmals veröffentlichte Anleitung sozusagen, was man tun muss, bevor man schreiben kann. Und auch wegen Ihres Titels würde ich die gerne von Ihnen gelesen bekommen. Sie heißt Halt, still, Radiostudio.
Ja, wenn wir schon im Radiostudio sind. Halt, still, Radiostudio. Ich habe geschaut, wie in der Schiene ein Bächli die Hofwiesenstrasse durchabläuft. Ich habe geschaut, wie auf der SBB-Baustelle eine riesige Laufkatze, eine Last, die man hinter der Wand nicht sieht, von links nach rechts fährt. Ich habe mich gefragt, warum an den grossen Eisenbalken über der Baustelle solche Scheinwerfer leuchten, mitten am Tag. Ich habe mich gefragt, warum ich den Schirm nicht mitgenommen habe bei dem Regen. Ich habe gehört, wie eine Mutter mit ihrer Tochter redet, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Dann gibt es nichts mehr zu hören und zu fragen und zu sehen. Jetzt könnte das Tram langsam kommen.
Also schauen, fragen, zuhören, das sind die Voraussetzungen, bevor man überhaupt ans Schreiben gehen kann, nicht?
Ja, also für mich war es immer wichtig, mir das ganz Normale anzuschauen und die Augen offen zu halten auf das, was mich umgibt und auf das, was ich antreffe, was mir begegnet. Und also ohne dieses Anschauungsmaterial, glaube ich, kann man auch keine fantastischen Geschichten schreiben oder keine Geschichten, in die das Absurde einbricht. Denn damit das Absurde als solches erkannt wird, muss es ja einen Normalbetrieb geben.
Zum Schluss unserer Geburtstagssendung, Franz Hohler, möchte ich einen Art besinnlichen Schlusspunkt setzen. Es ist wahrscheinlich nicht unpassend, Memento Mori mitzubedenken. An einem solchen Tag, Ihre letzte Publikation vor diesem Samband waren die Spaziergänge, wieder 52 Wanderungen, wo man eben geschaut wurde, gehört wurde, notiert und dann in ganz konzise Kurzformen gefasst, unscheinbar, aber sehr genau. Und hier ist es ein Spaziergang, der überschattet ist vom Tod der Mutter. Das erfährt man aber erst ganz am Schluss. Der Sohn bricht auf vom Elternhaus in Olten. Und wie da Gegenwartsreflexion mit Kindheitserinnerung, Trauer, persönliche mit der Trauer, aber auch über die Umweltzerstörung, wie das ineinander verwoben ist, finde ich ein großartiges Stück Literatur. Und damit möchte ich diese Sendung beschließen mit den besten Wünschen. Lesen Sie uns Langsam gehen aus dem Band Spaziergänge.
Langsam gehen. Ich verlasse mein Elternhaus in Olten und mache mich auf zum Bahnhof. Immer noch bin ich rekonvaleszent mit dem klaren Auftrag, wenig und langsam zu gehen, und immer wieder bin ich in Gefahr, dies zu vergessen und meinen gewohnten zügigen Schritt einzuschlagen. Ich gehe die Seelistraße hinunter, die früher im Gießereiareal endete. Dort, wo die Gießerei war, steht heute ein Einkaufszentrum, für das man sich den Namen Sälipark ausgedacht hat. Zwei griechische Säulen flankieren die rückwärtige Zufahrt, und vor dem Hintereingang erinnert ein gegossener Gießer an die Vergangenheit. Etwas später mündet die Ausfahrt der unterirdischen Parkgarage in die Sälistraße. Ich muss auf das grüne Signal warten und überquere dann mit der aufreizenden Gemächlichkeit eines Rentners den Zebrastreifen. Über die Eisenbahnbrücke saust ein doppelstöckiger Intercity-Zug auf seinem Ohnehaltweg von Bern nach Zürich, während ich auf einem zu engen Trottoir neben einer zu breiten Fahrbahn der Unterführung zustrebe. Diese war in meiner Jugend eine Art Kleintunnel mit einem Fahrverbot belegt und der Gehsteig zur Seelistraße schwang sich so hoch hinauf, dass man sich bei Hochwasser darauf hätte retten können. Als Kind habe ich dort nach der Schule manchmal auf meinen Vater gewartet, bis dieser sein Velo stoßend aus dem Tunnel auftauchte. Nach der Unterführung blicke ich durch einen mächtigen Brückenbogen geradewegs in den Rachen eines Tunnels, der am anderen Ufer der Aare in den Abhang gebohrt wird und durch welchen die Autos, die von West nach Ost oder umgekehrt fahren, künftig von der Innenstadt ferngehalten werden sollen. In den Waschküchen der darüber liegenden Häuser wird sich wohl das Brummen der Tömbler mit demjenigen der Motoren vermischen. Gerade wird die Brückenauffahrt geteert, Arbeiter stehen mit Stangen in Dämpfen, fast wie die Gießer von einst. Die Polizei regelt den Verkehr, als sei hier ein Unglück geschehen. Mitten auf dem Kreisel prangt einem Denkmal gleich eine gelbe Baumaschine, die wohl nirgendwo anders Platz fand. Bauen hat etwas Gewalttätiges. Es gefährdet alles Lebendige ringsum, es bringt Abbrüche, Sprengungen und Sperrungen mit sich und das Wüten der Krane, Bagger und Walzen sieht nicht nach Aufbau, sondern nach Zerstörung aus. Die alte Villa neben dem Kreisel, einst durch einen Garten verborgen und beschützt, steht entblößt da, von einem Haufen davorliegender Armierungseisen ihrer Würde beraubt. Die neue Fußgänger- und Fahrradbrücke, großzügig, großspurig fast, ist bereits in Gebrauch. Sie ersetzt den alten Gäubahnsteg daneben, der einem vergitterten Raubtiergang im Zirkus ähnelt. Als Vierjähriger beschritt ich ihn einmal mit meinem Urgroßvater, der das darunter durchströmende Wasser so sehr fürchtete, dass er zu mir sagte: »Komm, Büebli, gib mir die Hand.« Immer älter werdend gehe ich an der vorverlegten Bushaltestelle Seelistraße vorbei, auf der soeben ein verwirrter Autofahrer auf Grund gelaufen ist und den Ausweg sucht, den ihm seine Mitfahrer mit hastigen Handbewegungen weisen. Auf dem Aare-Uferweg kommt mir eine lachende junge Frau mit einem Kinderwagen entgegen. Ihr Vierjähriger hüpft neben ihr her und freut sich über den großen Fluss und die Enten. Beim Bahnhofsbrunnen sitzen drei Dosenbiertrinker auf der Bank und besprechen laut gestikulierend das Dringendste. Mein Zug fährt in 5 Minuten, aber ich biege mit äußerster Langsamkeit in die unterirdische Passage ein, um meine Heimatstadt zum ersten Mal zu verlassen, ohne dass eine Mutter auf meine Rückkehr wartet.
Franz Hohler las aus Spaziergänge, das war Reflexe zum 70. Geburtstag von Franz Hohler, Redaktion Hans-Ulrich Probst. Zuletzt erschienen sind, wie gesagt, der Band Spaziergänge und die gesammelten Erzählungen unter dem Titel Der Geisterfahrer, beide im Luchterhand Verlag.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.